Eheim und Möslang. Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten.
Folge 10, die Jubiläumsausgabe unseres Podcasts. Lieber Michael, schön mit dir heute hier zu sein und wir haben einen besonderen Gast heute.
Mit Carol Adam, der Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes unseres Landkreises Karlsruhe. Und darüber hinaus senden wir in Folge 10 auch erneut aus der Gemeindebibliothek. Ja, liebe Carol, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Du hast 2021 den Abfallwirtschaftsbetrieb sozusagen, die Führung, den Federstab übernommen vom Herrn Bartel damals und bist einstimmig im Kreistag gewählt worden. Erinnere mich noch, das war eine sehr überzeugende Vorstellung. Es gab viele Bewerber auf den Job und es war von Anfang an dann auch in der Vorbereitung schon einstimmig gewesen. Und ja, jetzt gab es ganz viele Veränderungen und deshalb haben wir uns gedacht, aus den letzten Jahren, Stichwort Einführung Biomüll und dergleichen, es lohnt sich auf jeden Fall, dich einzuladen, weil du einen kurzen Anreiseweg hast. Du wohnst nämlich auch hier in Lingenheim-Hochstetten. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Mal schön in der eigenen Gemeinde den Podcast mit zu begleiten, den ich jetzt auch schon 9 Folgen lang durchgehört habe.
Und selbst, treue Hörerin, super.
Und selbst dann live dabei in der Jubiläumsfolge. Schön. Ja, der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe, der ist 2000 gegründet worden und du bist seit 2021 jetzt Leiterin, warst aber davor auch schon im Abfallwirtschaftsbetrieb, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Genau. Ich bin während Corona eingestiegen. War natürlich sehr interessant, einen Arbeitsplatzwechsel genau dann zu starten, wenn alles stillgelegt ist im März 20. Hatte noch die Gelegenheit, vom Herrn Bartel zu lernen. Der hatte 30 Jahre lang vorher den Abfallwirtschaftsbetrieb geführt. Ich habe ihn aus guten Händen übernommen und freue mich jetzt natürlich, ihn auch in der Zukunft weiter zu begleiten und die ganzen Änderungen, ja, vorzubereiten und umzusetzen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden.
Da steht einiges an, sicherlich. Als Kreisräte bekommen wir da hin und wieder Infos auch. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, was ist denn eigentlich ein Abfallwirtschaftsbetrieb? Gehört ihr sozusagen den Gemeinden oder was ist das überhaupt? Seid ihr eine GmbH? Wie kann man das erklären?
Ich versuche das in kurz und einfach. Also offiziell heißen wir Eigenbetrieb. Das heißt, wir gehören zum Landratsamt Karlsruhe. Es ist so, dass mein ganzes Personal zum Landratsamt gehört. Ich aber als Eigenbetrieb etwas selbstständiger bin in der weiteren Gestaltung meiner Tätigkeit.
Das heißt, also wir wissen das natürlich, Christian, die Abfallhöfe bei uns, die Wertstoffhöfe, die Häckselplätze, ganz egal, wie wir sie nennen wollen, die sind das Schuttloch, jawohl, im Übergang zum Tiefgestade, künftiges Bauland. Nein, Spaß beiseite. Die sind natürlich von den Gemeinden oder von vielen Gemeinden in Eigenregie betrieben, wenn man so möchte. Aber wir machen das im Auftrag für den Abfallwirtschaftsbetrieb. Also die Zuständigkeit für das komplette Material, was man nicht mehr haben möchte, schreibe ich es mal so, das ist schon beim Landkreis. Kann man so sagen allgemein, ja?
Das ist richtig. Also es ist eine originäre Aufgabe vom Abfallwirtschaftsbetrieb und damals 2009 gab es die Rückdelegation. Bis dahin waren die Städte und Gemeinden eigenständig für die Müllabfuhr zuständig in ihren Bereichen, hatten auch unterschiedliche Regelungen zu den Tonnen, zu den Gebühren, mussten das alles selber koordinieren. Damals hat man es zusammengeführt, aber diese ganzen bürgernahen Themen, so wie Abfallberatung oder halt auch den Betrieb der Grünschnittsammelstellen oder Wertstoffhöfe, hat man natürlich gesagt, möchte man, wenn die Gemeinde weiterhin möchte, in deren Hand belassen. Und so ist es halt, dass ein Großteil der Gemeinden tatsächlich die Aufgabe selber übernimmt. Die wird natürlich bezahlt über die Abfallgebühren, die der Bürger zahlt.
Nicht immer kostendeckend, sagt mein Kämmerer.
Es ist so, dass wir die letzten Jahre über Überschüsse aus den Vorjahren tatsächlich die Gebühren stabil halten konnten. Es ist realistisch betrachtet nicht davon auszugehen, dass der Weg dauerhaft funktioniert. Wir werden jetzt im Mai im Kreistag die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes beschließen. Das hört sich jetzt wieder komplex an. Da geht es einfach darum, wie das Angebot weiterlaufen soll, also welche Änderungen es geben wird. Und in dem Rahmen wird sich das ganze Thema natürlich auch auf die Gebühren auswirken und dann werden die neuen Gebühren halt zum Jahresende beschlossen werden.
Wie ist es im Vergleich in Baden-Württemberg? Haben wir da ein Ranking, wie wir liegen bei den Müllgebühren? Ist es im Landkreis Karlsruhe teurer oder im Schnitt oder günstiger als anderswo?
Es gibt ein Ranking, ja, es ist aber immer mit Vorsicht zu genießen. Jährlich veröffentlichen wir den Geschäftsbericht seit 2 Jahren. Da sind auch immer die Ergebnisse der Abfallbilanz Baden-Württemberg mit dabei. Da sieht man aus den Nachbarkreisen, wie dort die Preise sind. Wir sind da schon im oberen Bereich mit dabei. Das hat aber auch einen ganz klaren Grund. Bei uns im Landkreis ist es so, dass wir ganz, ganz viele Leistungen umsonst anbieten. Also augenscheinlich umsonst. Ich gehe zum Wertstoffhof, ich brauche dafür nicht zu bezahlen, ich brauche keine Zugangskarte, ja. Ich kann die grüne Tonne nutzen, ich kann eine recht günstige Biotonne nutzen, ich kann die Sperrmüllsammlung umsonst nutzen, ich kann das Schadstoffmobil nutzen. Und ich habe jetzt bestimmt noch 1 oder 2 Beispiele vergessen. Die Kosten dafür fallen ja aber trotzdem an. Mhm. Also für mich als Abfallwirtschaftsbetrieb ist es nicht umsonst. Und das steckt bei uns in der Jahresgebühr drin. In anderen Bereichen ist es so, dass die Kunden dafür einzeln zahlen, dafür vielleicht so eine Jahresgrundgebühr günstiger ist. Und das zeigt sich dann auch in diesem Ranking der Abfallgebühren.
Also wie immer bei den Gebühren, es ist Äpfel mit Birnen verglichen, wenn man in andere Landkreise oder Stadtkreise schaut.
Ja, richtig.
Wohin kommt denn der Fahrradhelm, bin ich im Vorfeld gefragt worden. Das war wohl eine heiße Diskussion bei unserem Tonmeister im Mehrfamilienhaus.
Auf den Kopf.
Ist das Wertstoff, wenn er nicht mehr gebraucht wird? Ist das Restmüll, wenn er nicht mehr gebraucht wird? Da ist doch Kunststoff dran, da ist Plastik dran. Wenn man will, findet man wahrscheinlich Stoff und mit Pech auch noch Schadstoffe. Was macht man mit dem Fahrradhelm?
Also beim Fahrradhelm ist ja ein Großteil Kunststoff im Normalfall. Von daher wäre die grüne Tonne der erste Weg. Das Material aus der grünen Tonne geht in eine Sortierung und kann da auch nochmal getrennt werden in einzelne Materialstoffe bei Bedarf. Beziehungsweise wenn man daraus noch etwas machen kann, recyclingtechnisch, geht es auf jeden Fall den richtigen Weg. Deshalb wäre das in dem Fall die erste Wahl.
Wir haben aktuell eine große Diskussion im Kreistag um das Thema Erdaushub. Da ist ja immer die Frage, wohin kommt der Mutterboden? Also angenommen, ich buddel bei mir im Garten, weil ich ein neues Beet anlege, fleißig unseren Hochgestadesand aus und dann kommt da der Kompost rein und wird das Ganze vermischt und am Schluss bleiben, ich weiß nicht, eine große Kombi-Heckklappe mit Erde übrig. Wohin bringe ich die? Das ist ja aktuell eine sehr spannende Diskussion. Das ist jetzt ein kleines Beispiel aus dem Garten gegriffen. Wir haben das als Gemeinden auch bei jeder Wegebaustelle beispielsweise, aber auch wenn wir im Wald nur Erde von A nach B schieben. Woher kommt dieses Problem, dass wir den nicht mehr entsorgt bekommen?
Das grundsätzliche Problem liegt darin, dass die gesetzliche Vorgabe lautet, dass Material, das verwertbar ist, verwertet werden muss und nicht beseitigt werden darf. Bodenaushub auf eine Deponie bringen ist eine Beseitigung. Für Kleinanlieferer bis zu 10 Kubik besteht weiterhin die Möglichkeit, gegen Gebühr an einer Bodenaushubdeponie das Material abzugeben, weil häufig die Verwertungsangebote für so kleine Mengen einfach teuer sind und sich nicht anbieten. Für große Maßnahmen muss man tatsächlich den Verwertungsweg gehen, auch wenn er teurer ist, als er bis jetzt war.
Ja, ich habe noch eine dritte Frage dabei, die bei mir immer wieder aufgeschlagen ist in den letzten Jahren. Warum bekommen wir das mit den Glascontainern nicht anständig organisiert? Gerade nach den Feiertagen im Jahreswechsel herum stehen da regelmäßig oben Flaschen auf. Aber auch unterjährlich haben wir immer wieder das Problem. Und so gefühlt, wenn es in der einen Gemeinde funktioniert mit der Leerung der Glascontainer, dann zieht das Problem 2 Gemeinden weiter und ist dann dort genauso schlimm. Kannst du uns erklären und unseren Zuhörern, woran das liegt?
Ja, ich finde es interessant, dass du gerade sagst, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Weil es im Endeffekt ein Thema ist, das wir gar nicht steuern können. Ich versuche es mal einfach aufzugliedern, wie die Zuständigkeit aussieht. Es ist so, dass für Verpackungen es ein spezielles System gibt, das dafür zuständig ist. Das heißt duales System. Viele Menschen kennen auf der Packung dieses grüne Punkt-Symbol. Der grüne Punkt ist zum Beispiel eines der größten dualen Systeme in Deutschland. Es gibt aber noch weitere.
Und wer steckt hinter diesem dualen System?
Genau, hinter diesem dualen System stecken Privatunternehmen. Die gehen mit... Jetzt wird's wieder kompliziert. Inverkehrbringern von Verpackungen, also als Beispiel die Hersteller von Wurst, die verpackt ist, oder halt Cornflakes-Hersteller, die diese halt natürlich verpacken, gehen mit denen in die Gespräche. Die Hersteller zahlen eine Gebühr für die Entsorgung der Verpackung im Voraus. Dafür darf der Bürger diese Verpackung halt dann nachher wegschmeißen und muss nichts mehr dafür zahlen. Und die dualen Systeme, also als Beispiel der grüne Punkt, koordiniert das Ganze. Hört sich immer noch nicht so einfach an, wenn ich mir die Blicke um mich herum anschaue.
Oder anders gewendet, die Produzenten von Verpackungsmüll müssen sich zusammenschließen, müssen irgendjemanden finden, der das für sie regelt. Das hat letztlich der Bundesgesetzgeber denen auferlegt. Ihr bringt Müll im Umlauf, ihr müsst dafür sorgen, dass er auch wieder wegkommt.
Genau.
Und dafür gibt es dann die dualen Systeme.
Richtig. Die dualen Systeme sind derjenige, der sich darum kümmert. Und zu Verpackungen gehört auch Altglas. Weil Standard, ne? Gürkchen im Glas oder halt die Baby-Essgläser. Da ist es so, dass dieses System, das dafür zuständig ist, dass das Material entsorgt wird, die suchen halt einen Dienstleister, beauftragen den, vereinbaren mit dem auch die Leistung, wie oft geleert werden soll, ob es Strafen gibt, wenn nicht geleert werden wird oder sonst irgendetwas und vergeben das dann. Und wir als Öffentlich-Rechtlicher oder auch die Gemeinde, die haben gar keine Möglichkeit, da einzugreifen. Wir können natürlich den Dienstleister kontaktieren und sagen, das funktioniert gerade nicht, da ist ein Container, der muss bitte geleert werden. Wenn der Dienstleister dieser Bitte aber nicht nachkommt, gibt es keine vertragliche Grundlage, die wir nutzen können, um ihn dazu zu zwingen, das zu machen. Jetzt haben wir schon mit den Kommunen, wie du gerade sagst, halt der Bauhof muss halt einspringen, wenn es halt dann Gefahr im Verzug ist, die ganzen Glasflaschen und Scherben rumliegen, Vereinbarungen getroffen, dass wenn die Kommune einspringt und reinigt, sie zumindest das Geld zurückbekommt, damit halt die Kommune das nicht über den eigenen Haushalt finanzieren muss. Wir versuchen immer wieder auch in der Öffentlichkeitskommunikation darauf hinzuwirken, dass die Leute sich bei der richtigen Stelle beschweren. Das heißt entweder direkt beim Dienstleister oder beim zuständigen dualen System.
Und ein klassisches Beispiel, wie Privatisierung konkrete negative Folgen hat. Das ist ein schlechtes Beispiel für Privatisierung, weil ist ja klar, die Produzenten von Verpackungsmüll müssen natürlich kalkulieren und die werden da natürlich auf jeden Cent schauen. Und das führt dann am Ende mitunter zu den schlechten Services, die dann in Form von überquellenden Containern bei uns sichtbar sind, oder?
So in etwa, genau.
Wo geht denn unser Müll hin? Kann man das allgemein sagen? Das ist ja immer ein bisschen so die Frage, wir trennen und lohnt sich das überhaupt? Ne? Das ist was, was man immer wieder hört, das wandert doch eh alles in ein Müllauto und dann geht es in die Müllverbrennung nach Mannheim und wir werden doch da veräppelt. Das stimmt nicht, habe ich meiner Tochter erklärt, aber so richtig erklären konnte ich es ihr nicht, wo unser Müll hingeht. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was passiert denn? Lohnt sich das Mülltrennen?
Gerne doch, dann darfst du deiner Tochter den Podcast vorspielen. Aber sie ist dann in ihrem Wissenspunkt schon ein bisschen weiter. Ich hatte letztens eine Schulklasse bei uns, auch mit einem Abfallprojekt. Die haben damals noch gesagt, ah ja, der Müll, der geht dann zur Deponie. Da habe ich dann geschluckt, weil das ist eindeutig nicht der Fall. Mülltrennen lohnt sich auf jeden Fall. Also der Abfall geht verschiedene Wege. Also Restabfall, der Abfall, der in der schwarzen Tonne drin ist, der idealerweise halt nur aus Hygieneprodukten, zerbrochenem Kehricht oder ähnlichem besteht, der geht bei uns in die Müllverbrennung nach Mannheim. Das ist Material, das man auch nicht anderweitig recyceln kann. Da kann man nichts mehr rausholen. Dann gibt es den Bioabfall. Im Idealfall hat da jeder Bürger eine schwarze Tonne mit braunem Deckel. Manche nutzen aber auch das Bringsystem, dieses weiße kleine Eimerchen. Der Bioabfall, der geht in Vergärungsanlagen. Der wird dort dreistufig verarbeitet. Und zwar geht er als erstes in den Fermenter rein. Da wird dann Biogas gewonnen. Und nach dem Fermentieren bleiben dann flüssige und feste Gärreste übrig. Damit kann man eigentlich ganz gut was anfangen. Flüssiger Gärrest ist dann ähnlich wie Gülle, die halt dann auf dem Feld verteilt werden kann. Und fester Gärrest würde dann zu Kompost weiterverarbeitet werden. Und dann haben wir noch die grüne Tonne, unsere Wertstofftonne. Da ist dann Verpackungsmaterial mit dabei, sowie auch Wertstoffe. Als Wertstoffe gelten Metalle, Holz oder auch Hartkunststoffe, die man im Nachgang noch recyceln kann. Und das Material geht in eine Sortieranlage und wird dort halt nach den verschiedenen Materialarten getrennt und dann im Nachgang einem passenden Recycling zugeführt. Und das macht schon Sinn, das alles zu trennen, weil sonst wird es ja hinten raus nicht den richtigen Weg gehen. Und wenn dann diese Vorurteile kommen, es geht eh alles in das gleiche Fahrzeug oder ähnliches, da gibt's auch tatsächlich eine Erklärung. Beim Altglas zum Beispiel ist es ganz klar so, die haben Mehrkammerfahrzeuge. Das heißt, dass der große LKW, der kommt und die Container leert, der hat innen drin drei separate Kammern und die verschiedenfarbigen Gläser werden halt in die richtige Kammer geleert, also schon getrennt abgefahren. Und bei der Müllsammlung, wenn man dann manchmal vielleicht sieht, dass eine grüne Tonne mit einer schwarzen Tonne zusammengeleert wird, das kommt auch vor, weil wir haben die Fälle, wo einfach die Menschen nicht richtig trennen. Und wenn das Material nicht richtig in der grünen Tonne drin sind und da sind Windeln drin und Essensreste und alles, dann kann das Material nicht in die Sortieranlage, weil das kann ich ja nicht recyceln. Und dann wird es in dem Fall tatsächlich gebührenpflichtig als Restabfall abgefahren. Und das sind dann so die Erklärungen für diese Mythen, die manchmal entstehen.
Vielen Dank.
In unserer Nachbargemeinde Stutensee gab es jetzt letzten Zeit eine Großaktion Polizei, Ordnungsamt, Landratsamt gegen die notorischen Sperrmüllsammler, die großen Sprinter mit osteuropäischen Kennzeichen. Warum gehen wir da entschlossen dagegen vor? Warum ist es den Bürgermeistern und auch dem Abfallwirtschaftsbetrieb ein Dorn im Auge? Man könnte ja auch meinen, das ist ja nett, das sind ärmere Leute, die holen sich dann Sperrmüll und verwenden das wieder. Was ist da der Hintergrund?
Genau. Also da gibt es mehrere Hintergründe. Ein Haupthintergrund ist einfach, es ist illegal, gewerblich Sperrmüll zu sammeln. Gewerblich Sperrmüll sammeln bedeutet in dem Fall, Sperrmüll zu sammeln und ihn nicht für den eigenen Gebrauch mitzunehmen. Also wenn ich jetzt persönlich rumlaufe, ich sehe ein tolles Gerät oder ein tolles Möbelstück und denke mir, wow, das wird super in meine Einrichtung passen, frage den Besitzer, ob ich es mitnehmen darf als Privatperson, darf ich sowas machen? Das ist auch unkritisch. Die große Masse an Sperrmüllsammlern bringt aber mehrere Probleme mit sich. Zum einen, sie nehmen das gute Material mit.
Das also Rosinenpickerei, wenn man so will.
Genau, das Material, wofür auch der Abfallwirtschaftsbetrieb noch Geld bekommen würde. Und wenn ich das Geld nicht kriege, kann ich das nicht in die Gebühren reinrechnen und dann steigen entsprechend die Gebühren. Das ist zum Nachteil für jeden einzelnen Bürger. Dazu kommt das Thema Verkehrssicherheit. Also ich denke, das ist eher dann ein Thema für die Kommunen. Und auch das Problem, dass wenn die irgendwann voll sind, die finden aber noch irgendwo, keine Ahnung, eine Kabeltrommel und irgendein super tolles E-Gerät, das sogar noch funktioniert, sind aber schon voll, dann kann es gut sein, dass die das Material einfach irgendwo im Wald, an der Straße oder sonst wo stehen lassen und dann steht es halt da als wilder Müll. Das ist dann ein Problem für die Umwelt, für die Organisation und macht halt einfach mehr Arbeit, die unnötig ist.
Und wir hatten in Graben-Neudorf einen Fall, da haben diese Sperrmüllsammler ein Dreirad mitgenommen vom ehemaligen Hausmeister unserer Schule, ein Rentner, der Willi Moritz, und dann war plötzlich sein Dreirad weg. Die haben das für Sperrmüll gehalten und haben einfach das noch mit reingenommen. Wir haben dann über die sozialen Medien, hat man dann eine Suchaktion organisiert und hat das auch noch organisiert, dass die nicht mit diesem Dreirad die Gemeinde verlassen können. Der Willi hat sein Dreirad zurückbekommen, das war also gut organisiert. Das bringt mich zur Frage, wie ist es beim Abfallwirtschaftsbetrieb? Haben Ihre Teams, Ihre Dienstleister auch schon mal Dinge mitgenommen, die hätten dastehen bleiben müssen?
Ja, tatsächlich. Da gab es mal einen Fall, da hatte ein Kunde an einem Tag, an dem halt auch Sperrmüll war, einen Whirlpool geliefert bekommen. Und der war halt nicht zu Hause, der Whirlpool stand vor der Tür und dann war der halt auf einmal weg.
Sperrmüll.
Sperrmüll sozusagen, aber ganz schön teurer in dem Fall.
Und konnte rückabgewickelt werden?
Weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, es war so, dass damals die Versicherung dann eingesprungen ist, also über den Transport und dann entsprechend er einen neuen Whirlpool bekommen hat.
Was auch immer wieder aufploppt, sind die bekannten blauen Tonnen, wo das Altpapier gesammelt wird. Die sind nicht vom Abfallwirtschaftsbetrieb.
Genau, die sind nicht von uns, die werden privat angeboten. Wir haben im Landkreis mindestens 2 Anbieter dafür, das sind Kühl und Bäcker. Also je nachdem, nördlicher, südlicher Landkreis gibt es einen unterschiedlichen Anbieter. Die sammeln ausschließlich Papier und Pappe. Wenn da die Tonne fehlbefüllt ist, bleibt sie natürlich auch stehen. Und das ist aber Material, das jetzt bei uns an den Wertstoffhöfen rein wieder auch aus Thema Gebührenperspektive sinnvoller gesammelt werden könnte. Oder halt auch für die Vereine, die ja teilweise auch gerne über Altpapiersammlungen halt die Vereinskasse aufbessern. Das entgeht denen natürlich, wenn man sich eine blaue Tonne holt. Und das Material darf auch tatsächlich in unsere grüne Tonne rein.
Altpapier ist im Preis gestiegen in den letzten Jahren. Deshalb lohnt sich's wieder für private Unternehmen, das zu sammeln. Und Sie sagen ganz klar als Botschaft, wer es dem Sportverein bei der Sammlung gibt oder wer es in den Abfallwirtschaftsbetrieb zum Beispiel auf dem Wertstoffhof gibt, der sorgt damit, dass die Gebühren stabil bleiben, anstatt dass die Einnahmen privatisiert werden.
Genau, richtig. Vor allem, weil in den Zeiten, in denen natürlich der Preis sinkt, halt auch das Angebot der blauen Tonne unattraktiver wird.
So kennt man das aus den vergangenen Jahren. Geht der Preis runter, soll es die öffentliche Hand und die Vereine machen. Geht der Preis für Altpapier hoch, dann kommen die Privaten. Spannendes Thema hier im Podcast.
Öffnungszeiten an den Wertstoffhöfen, Christian, da hast du unlängst ein tolles Video eingedreht.
Das ist immer ein Politikum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Michael, aber natürlich ist der Grünschnittplatz und der Wertstoffhof, das ist, finde ich, mit die wichtigste Einrichtung, was die Bürger interessiert.
Da kriege
ich
den Marktplatz des 21. Jahrhunderts.
Absoluter Treffpunkt, wichtige Einrichtung der Gemeinde. Da hatte ich jetzt wieder die Frage in unserem Fragenhagel. Es ist ein Instagram-Frage-Antwort-Format, was ich mache. warum haben wir nie unter der Woche vormittags auf? Und da habe ich nochmal geantwortet, Leute, es ist so, wir haben einfach mit dem Personal nicht endlos Möglichkeiten, das zu disponieren. Und habe dann nochmal einen Tipp gegeben, habe gesagt, Achtung, als Bürger von Graben-Neudorf oder Linkenheim-Hochstetten darf ich auch alle anderen Wertstoffhöfe, alle anderen Grünschnittplätze in der Umgebung benutzen, legal. Und habe dann erzählt, dass ich das auch schon gemacht habe. Michael, ich war bei euch mal, als ich dringend was entsorgen musste. Und ich war dann stolz. Ich habe gesagt, ich bin Bürger des Landkreises Karlsruhe und ich fahre heute nach Linkenheim-Hochstetten und entsorge meine Sachen. Es ist landkreisweit geregelt, oder?
Richtig. Das ist der Vorteil an dieser Rückdelegation, dass irgendwann der Landkreis die gesamte Abfallwirtschaft übernommen hat für den Kreis. Der Bürger kann überall hingehen. Es ist in jeder Form von Kostenseite her gedeckt. Und es ist tatsächlich so, es gibt so Mindestöffnungszeiten, die muss jede Kommune haben, die erfüllt aber auch jede Kommune. Es wären 2x3 Stunden unter der Woche und 1x5 Stunden an einem Samstag. Da kenne ich auch keine Ausreißer.
Ich weiß auch heute von einigen Leuten aus Linkenheim Süd, die nach Leerpoldshafen fahren, um das Grüngut zu entsorgen, weil das einfach räumlich viel näher ist, wie nach Hochstetten hochzufahren. Also es ist wirklich so, wir sind so dicht besiedelt, das lohnt sich schon, da zu gucken, was ist rechts und links mit den Öffnungszeiten.
Keine falsche Scham, man muss dann, wird nicht vom Hof gejagt, wenn man erkannt wird als aus der Nachbargemeinde stammend.
Nein, und ich würde an der Stelle vielleicht kurz auf unsere Abfall-App verweisen, weil da hat man unter dem Button Standorte die einzelnen Grünschnittsammelstellen, kann sich direkt darüber navigieren lassen, ist mit Google Maps verknüpft.
Das aktuelle Schlagloch.
Unsere Rubrik, das aktuelle Schlagloch. Michael, was hast du mitgebracht? Was hat dich geärgert?
Ich habe einen Pfälzer Landwirt, der hier in Hochstetten sehr, sehr rege geworden ist seit wenigen Jahren. Und nicht nur rege, sondern leider auch sehr intensiv unsere Felder und damit auch die Feldwege beackert. Und das war jetzt in sozialen Medien ein großes Thema in den letzten Wochen, aber auch die Jagdpächter haben mich angeschrieben. Und im Wesentlichen gibt es 3 Punkte, die uns Kopfzerbrechen bereiten. Das eine ist die Zerstörung unserer Wege und kommunalen Flächen durch das schwere Gerät, das bei jeder Witterung über die Feldwege rollert, die nicht wirklich angelegt sind. Das sind ja im Endeffekt historisch gewachsene Wiesenwege, in vielen Fällen mit ein bisschen Schotter aufgearbeitet. Und die sind einfach nicht für diese großen Tonnagen ausgelegt. Die einheimischen Landwirte, die nehmen da deutlich mehr Rücksicht drauf, als das hier der Fall ist. Und das ist ein Teil des Problems. Das zweite Problem, aus meiner Sicht das größte, ist die Folienlandschaft, die da entstanden ist. Das ist immer intensiver geworden in den vergangenen Jahren und in den letzten Wochen war es teilweise so, dass die komplette Fläche zwischen B36 und dem Hartwald-Waldrand mit Folien bedeckt war. Also da, wo andere Gemeinden Werbung damit machen, Stichwort Graben-Neudorf, Spargel ohne Folien, da sind wir 3-4 Schritte zurückgegangen durch diese intensive Landwirtschaft und haben jetzt eine Folienlandschaft, die diesen Bereich vollständig als Lebensfläche für Niederwild, für kleine Säugetiere unbrauchbar macht. Und das mit dramatischen Folgen eben auch, wie mir es die Jagdpächter beschreiben. Ja, und zu guter Letzt habe ich ein ganz praktisches Problem. Die Erntehelferinnen und Helfer, die gehen nicht alle in die Dixi-Toilette. Die hinterlassen sehr, sehr viel, wie man sich das nur eklig vorstellen kann, im und am Waldrand, von Dosen, die geöffnet einfach in den Wald geworfen werden. Frau Adam würde sich über den Wertstoff freuen, habe ich jetzt gelernt, bis hin zu allem, was eben nicht in der Dixi-Toilette landet. Und das ist ein ordnungsrechtliches Thema. Das sind wir jetzt auf unterschiedlichen Wegen angegangen, aber nach den ersten Reaktionen befürchte ich, wird uns das Ganze noch eine ganze Weile begleiten. Und du, was gibt's in Graben-Neudorf an Holprigkeiten?
Mich ärgert dieser Tage ganz massiv unsere neue Bundesregierung, denn im Koalitionsvertrag gibt es zwar Bekenntnisse, man will die Städte und Gemeinden finanziell besser ausstatten, aber konkrete Ansagen finden sich dazu nicht. Und da habe ich das Gefühl, dass man den Schuss in Berlin noch nicht gehört hat. Wenn man zum Beispiel sieht, dass den vielen Städten und Gemeinden es schlecht geht, Linkenheim, Hochstetten und Graben-Neudorf, uns geht's finanziell noch einigermaßen gut, aber unser Landkreis Karlsruhe, der ist dieses Jahr knapp vor der Zahlungsunfähigkeit, dramatische Situation und angesichts dessen habe ich das Gefühl, das wird in Berlin noch gar nicht so richtig gesehen.
Die pauschale Antwort auf alles sind die neuen Sondervermögen, ist so Gefühl bei mir auch. Und wenn man die jetzt nimmt und sagt, hey, das ist die pauschale Antwort und runterrechnet, dann wird in den nächsten Jahren pro Jahr 1,1 Milliarden Euro bei den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg landen. Das ist unfassbar viel Geld, könnte man sagen, super gute Sache. Und wenn man es jetzt runterrechnet pro Einwohner, dann unterhalten wir uns pro Jahr in Baden-Württemberg, vorausgesetzt, das Land gibt alles weiter, was ich noch nicht glaube, bei 96 Euro. Das ist eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern, wie wir das haben, sind es rund 960.000 Euro pro Jahr. Das ist immer noch viel Geld, kann man sagen. Auf der anderen Seite, 960.000 Euro pro Jahr, damit schaffe ich nicht mal die Gebäudeunterhaltung. Und wie viel Geld gebt ihr jetzt nur für den Schulneubau aus?
Der Schulneubau, neue Kindergarten, der Bildungscampus, der ist bei 29 Millionen Euro mit Sicherheit notiert. Da sieht man die Verhältnisse. Und ich glaube, es ist einfach eher die Debatte, die wir führen müssen. Wie finanzieren wir unseren Staat dauerhaft? Ja. Wer trägt in Zeiten der Krise mehr dazu bei oder weniger, damit der Staat am Laufen bleibt? Das ist der Punkt. Dass die Bundesregierung jetzt kraftvoll investieren will, dass Schienen, Straßen saniert werden sollen, das ist wichtig und gut. Aber man muss gucken, dass wir Städte und Gemeinden unsere normalen Aufgaben, die wir von oben bekommen, dass wir die leisten können. Weil das spürt der Bürger.
Und dafür brauchen wir dauerhaft andere Strukturen.
So ist es.
Rathausgeflüster.
Christian, was wird bei dir zurzeit unterm Rathausdach geflüstert?
Wir freuen uns aktuell. Wir haben einige Ausschreibungen auf den Markt geworfen für Bauprojekte dieses Jahr. Da sanieren wir einige Feldwege und Straßen, ganzes Paket an Brücken, was saniert wird dieses Jahr. Und die Planungsaufträge für den Schulcampus Erich-Kästner-Schule haben wir ausgeschrieben und da haben wir durchweg sehr gute Preise bekommen. Das freut uns natürlich, das freut den Kämmerer, das schont das Gemeindesäckel.
Ja, bei mir war vor allen Dingen oder ist nach wie vor das Thema 50 Jahre Linkenheim-Hochstetten in inzwischen allen Ämtern präsent. Die Elektriker machen sich Gedanken darüber, wie man die Kabel für die Elf-Hüpfburgen beim Kinder- und Familienfest verlegt, vom 9. bis zum 11. Mai. Die Veranstaltungstechniker im Team Bürgerhaus machen sich Gedanken darüber, wie man die drei Bühnen alle angesteuert bekommt. Das Sicherheitsteam, Ordnungsamt im Hauptamt macht sich Gedanken darüber, wie man gute Veranstaltungssicherheit garantieren kann, wenn wir Anfang Juli viele tausend Besucher haben. Die Städtepartnerschaften planen Jugendlichenaktionen zusammen mit Jani und Kröditz und so weiter und so fort. Da werden drei ganz tolle Veranstaltungen, absehbar große, kommen. Das eine ist eben das Kinder- und Familienfest vom 9. bis zum 11. Mai rund um TVH. Das zweite das Seniorenfest am 15. und 16. Mai. Im Bürgerhaus, Seniorencafé haben wir es auch genannt. Das dritte ist dann im Juli, vom 4. Juli bis zum 7. Juli, rund ums Rathaus und Bürgerhaus, die Jubiläumstage. Und das wird sicherlich dann der größte Brocken sein. Und da gibt's dann auch eine unserer nächsten Podcast-Folgen, Christian. Du bist als Live-Act zusammen mit den Kollegen aus Gröditz und Schani, aus unseren Partnerstädten, hier für einen Live-Podcast schon fest eingeplant auf der Hauptbühne.
Das wird ein Highlight auf jeden Fall und ich bin begeistert, was ich sehe von eurem Jubiläum. Ihr habt ja jetzt auch diese Skulptur wurde überreicht, wunderschön und ihr habt viele, viele Aktionen, also Respekt, was da die Gemeinschaft hier vor Ort alles auf die Beine stellt.
Kram Nordorf hatte gut vorgelegt.
Schöner Schluss.
Der schöne Schluss, wir wollen mit positiven Gedanken enden. Michael, was hat dir so richtig Freude bereitet dieser Tage?
Ich habe zwei Sachen, von denen ich erzählen kann. Das eine ist, wir waren in der vergangenen Woche am Wochenende mit dem Gemeinderat auf Ausflug, Bildungsreise, Studienreise. Wir waren Meersburg, Radolfzell unterwegs. Es ging um das Thema erneuerbare Energien, aber auch Wasser, Abwasser. Und da ist ganz viel Musik im Moment drin, gerade in diesem Zusammenspiel. Die Meersburger haben ein spannendes Projekt in Sachen Wärmegewinnung aus dem Bodensee, das im Moment gut gefördert wird und läuft. Und ich könnte mir sowas durchaus auch in Kombination mit unserem Rohrköpflesee und der kleinen Konversionsfläche im Gründel vorstellen. Aber auch das Thema Abwasser kann unter dem Aspekt Wärmerückgewinnung betrachtet werden. Auch da gibt es Überlegungen, dass wir am Ende der Kläranlage nochmal ordentlich Wärme rausziehen können, ein paar Grad. Und damit beispielsweise für effizientere Klärbecken sorgen und damit für weniger Kosten am Ende des Tages bei den Abwassergebühren. Viele wissen ja nicht, mit die größten Verbraucher, ach mit Abstand die größten Verbraucher in Sachen Strom, Energie, sind unsere Kläranlagen. Und da ist einfach relativ viel Effizienzsteigerungsmöglichkeit, relativ viel Musik noch gerade unter dem Aspekt erneuerbarer Energien drin. Wir hatten es vor einigen Folgen, glaube ich, auch davon. Und das ist spannend. Ja, und das zweite Schöne ist natürlich auch wieder auf unsere 50 Jahre Linken am Hochstetten bezogen. Wir haben neben den großen Veranstaltungen, von denen ich eben berichtet habe, auch 20 sogenannte Miteinandertage, wo sich Vereine, Organisationen, Glaubensgemeinschaften zusammenschließen und jeweils dann zusammen was machen. Und unsere Schwarzwaldfreunde und die Heimatfreunde, die haben zusammen unter anderem historische Ortsspaziergänge organisiert, in Linkenheim und Hochstetten mit eigenen Touren. Und das ist eine tolle Gelegenheit, so habe ich jetzt erleben dürfen diese Woche, um den eigenen Ort mal mit schönen Anekdoten untermalt aus einer historischen Perspektive kennenzulernen. Und das war wirklich schön. Und in Graben-Nordorf gibt es bei dir Schönes zu berichten?
Ja, ein Herzensprojekt rückt näher in die Umsetzung, nämlich das Seniorenmobil. Unsere Bürgerinitiative Füreinander Miteinander will ein Seniorenmobil zum Rollen bringen. Das heißt ganz konkret, alle über 60, die mobilitätseingeschränkt sind, das heißt keine eigene Mobilität haben durch ein Auto, die dürfen da kostenlos mitfahren innerhalb der Gemeinde. Und wir haben jetzt 20 ehrenamtliche Fahrer, die sich gemeldet haben. Wir haben einen engen Austausch mit Waghäusel, da rollt das Seniorenmobil schon ein paar Jahre sehr erfolgreich. Da haben wir gelernt von denen und wir wollen am 1. Juli offiziell starten. Wir schaffen jetzt gerade ein E-Fahrzeug, das übernimmt die Gemeinde Graben-Neudorf. Dann machen wir Schulungen für die Fahrer, wir werden ein Online-Buchungsmodul haben, wir werden sogar Menschen haben, die am Telefon Dienst machen, um Fahrtbuchungen entgegenzunehmen. Und einfach ein ganz, ganz tolles Projekt für die ältere Generation, getragen von ganz vielen Ehrenamtlichen. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn wir das im Juli ins Rollen bringen. Die Frage an unseren Gast zum Abschluss. Frau Adam, was haben Sie Schönes erlebt dieser Tage?
Das ist so eine fiese Frage, weil Abfall tatsächlich, also so toll ich meinen Job finde, einfach nicht hübsch anzusehen ist.
Aber es ist gut zu wissen, dass der Abfall in guten Händen ist im Landkreis Karlsruhe. Deswegen vielen Dank für den Besuch heute und das gute Gespräch. Das hat richtig Spaß gemacht. Von uns, wie immer, die Aufforderung, die Bitte an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback. Kommentieren Sie, liken Sie, schreiben Sie uns Nachrichten in den sozialen Medien. Gerne auch mit Themenvorschlägen. Dann nehmen wir die gerne auf.
Ja, und werden Sie auf jeden Fall in der 11. Folge gut beantworten.
Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Möslang.